machen wir nun weiter mit Hebräer 11, 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Ich denke, er hatte dasselbe Problem wie ich, ihm ging die Zeit aus. Das sind einige weitere Beispiele für Glauben und er sagt, er hätte an dieser Stelle nicht mehr die Zeit, näher darauf einzugehen, aber zumindest erwähnt er sie noch. Dann gibt er in den folgenden 6 Versen eine Zusammenfassung ihrer vielfältigen Glaubensleistungen. Ich übersetze die Passage. Es heißt über sie, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten. Man kann Gerechtigkeit wirken sagen, aber ich glaube, es bedeutet eigentlich Gerechtigkeit zuteilen. Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie ihre Freisetzung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Wieder andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Was für eine Aufzählung! Ich werde nicht ausführlich darauf eingehen, ich werde die Liste ihrer Glaubensleistungen einfach durchgehen und möchte euch vorschlagen, diese Beispiele selbst durchzuarbeiten. Das ist eine gute Möglichkeit für euch, dieses Thema zu vertiefen. In manchen Bibeln wird ja auch auf die alttestamentlichen Fundstellen verwiesen. Gehen wir die Glaubenserfolge anhand unserer Studienhilfe Seite 7 unten kurz durch. Erstens, sie bezwangen Königreiche, hierzu konkrete Beispiele Barak, Gideon, Jephtha und David. Zweitens, sie wirkten Gerechtigkeit, das gilt für alle Richter und David. Drittens, sie erlangten Verheißungen, das gilt wohl für fast alle von ihnen, speziell für Gideon und David. Viertens, sie verstopften Löwen den Rachen und Daniel ist hier das offensichtliche Beispiel. Fünftens, sie löschten die Kraft des Feuers aus, Schadrach, Meschach, Abednego. Sechstens, sie entgingen der Schärfe des Schwertes. Meine Beispiele hier sind Elia und Daniel, man könnte auch David hinzufügen. Siebtens, sie erweckten tote Kinder wieder zum Leben, Elia und Elisa. Achtens, nun eine schreckliche Aufzählung, sie ertrugen Folter, Spott, Schläge, Ketten, Kerker, Steinigung, wurden zersägt, mit dem Schwert umgebracht, verbrannt, erlitten Not und hatten keine Heimat. Ich habe hier hingeschrieben, ergänze mit eigenen Beispielen. Die meisten findet man im Alten Testament, insbesondere in den Geschichtsbüchern. Man findet dort nirgends, dass jemand entzweigesägt worden wäre, doch eine alte Überlieferung besagt, dass König Manasse, der Sohn Hiskias, dies mit dem Propheten Jesaja tun ließ. Er wurde in einen hohlen Baumstumpf gesteckt und dann wurde dieser Stamm auseinandergesägt. Wenn ihr also darüber nachdenkt, was ihr durch Glauben bewerkstelligen werdet, dürft ihr das nicht auslassen. Manche Leute haben nur eine sehr begrenzte Sicht dessen, wozu sie der Glaube in die Lage versetzen wird. Unser Prinzip hier, P16, lautet, Glaube manifestiert sich auf vielerlei Weise, entsprechend dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zuteilt. Wir dürfen uns keinen Tunnelblick dafür angewöhnen, was der Glaube bewirken kann. Schlagen wir kurz Römer 12, 3 auf, wo Paulus sagt, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus weist auf 3 wichtige Punkte in Bezug auf echten Glauben hin und es gibt auch einen falschen, religiösen Glauben, der nicht dieselben Resultate hat. Glaube geht im Grunde immer Hand in Hand mit Demut. Die Leute, die Jesus in den Evangelien am meisten für ihren Glauben lobt, waren auch die demütigsten. Die Syrophönizierin, die sagte, Herr, ich bin nur ein Hund und brauche nichts weiter als einen Brosamen, bekam von allen Leuten in allen Evangelien das größte Lob für ihren Glauben. O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe nach deinem Willen. Das heißt sinngemäß, los, sag mir einfach, was du willst. Das andere Beispiel ist der römische Centurio, der sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach eingehst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht geheilt werden. Jesus sagte über ihn, nirgendwo in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Das ist doch interessant, nicht wahr? Zwei herausragende Beispiele für Glauben und beide waren keine Israeliten. Fast hat es den Anschein, als würde eine zu große Vertrautheit mit der Religion deren Wirkung abtöten. Ich denke, das gilt für unzählige Christen unserer Zeit. Der zweite Aspekt in Bezug auf den Glauben, den wir in Römer 12,3 finden, lautet, der Glaube versetzt uns in die Lage, Dinge richtig zu beurteilen. Mich beeindrucken Menschen mit echtem Glauben, weil sie sehr realistisch sind. Sie verwenden keine hochtrabenden Worte und schwelgen auch nicht in Wunschvorstellungen. Sie sagen es, wie es ist. Wisst ihr, wer das noch tut? Der Heilige Geist. Wenn Menschen mit großen Worten zu mir zum Gebet kommen, dann verliere ich manchmal ein bisschen den Mut und denke, ach Herr, das wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich da noch an einen Mann, der vor vielen Jahren zu mir kam und geheilt werden wollte. Ich fragte ihn, haben Sie Glauben? Er erwiderte, ich habe allen Glauben der Welt. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass er nicht geheilt werden würde und er wurde auch nicht geheilt. Du brauchst nicht allen Glauben der Welt, sondern nur ein kleines bisschen Glaube. Das dritte Prinzip in diesem Vers lautet, Gott hat jedem Menschen ein Maß oder eine Proportion an Glauben zugeteilt. Wir haben nicht alle dasselbe Maß an Glauben, wir haben nicht alle dieselbe Art Glauben. Es gibt eine große Vielfalt im Leib Christi und ich bin sehr froh darüber. Ich mag nicht gerne mit Menschen zusammen sein, die alle dieselben religiösen Worte verwenden und sich alle gleich anziehen, denn wenn man einen von ihnen gesehen hat, hat man sie alle gesehen. Ein Beispiel hierfür, das außerhalb des Leibes Christi steht, sind die Mormonen. Wenn man einen Mormonen gesehen hat, hat man im Grunde alle Mormonen gesehen. Sie sehen alle gleich aus. Ich respektiere so manches, was die Mormonen tun, aber sie haben identische Kopien von Menschen gemacht. Doch Gott behandelt die Menschen nicht so. Wenn du im Leib Christi bist, wirst du es lernen müssen, mit einigen recht seltsamen Menschen klarzukommen. Sie sind nicht alle so, wie wir meinen, dass sie sein sollten. Das Prinzip lautet, Gott hat dir das Maß an Glauben zugeteilt, das du für das, was du für ihn tun sollst, brauchst. Wenn du in einem Ziegenfell durchs Leben gehen sollst, dann wird Gott dir diese Art Glauben schenken. Aber wenn er möchte, dass du Tote auferweckst, wird er dir womöglich eine andere Art Glauben schenken. Du wirst nur dann herausfinden, wofür dein Glaube gedacht ist, wenn du deinen Platz im Leib Christi findest. Denn Paulus sagt als nächstes in diesem Kapitel, dass es viele Glieder sind, aber nur ein Leib. Nicht alle Glieder haben dieselbe Funktion. Deine Funktion entspricht deinem Glauben. Wenn du immer nur darum ringst, Glauben zu haben, dann kannst du dir fast sicher sein, dass du im Leib nicht am richtigen Platz bist. Vielleicht bist du eine Zehe, die versucht, ein Finger zu sein. Das wird nie wirklich funktionieren. Wenn du dir aber keine großen Gedanken über deinen Glauben machst, wenn dein Leben kein andauerndes und anstrengendes Ringen um Glauben ist, dann bist du vielleicht am richtigen Platz. Meine Hand hat kein Problem damit, wie eine Hand zu agieren. Ich muss gar nicht groß darüber nachdenken, was ich mit meiner Hand tun möchte. Aber ich hätte erhebliche Probleme, wenn ich meine Bibel mit den Zehen hochheben wollte. Ich sage das, weil im Leben mit Gott ein echter Einklang besteht zwischen deinem Glauben und deiner Funktion. Nun, könnt ihr es glauben? Wir sind tatsächlich bei den letzten beiden Versen angelangt. Das ist eine Art Zusammenfassung all dieser großen Glaubenshelden des Alten Testaments, Vers 39 und 40. Und diese alle, nachdem sie durch ihren Glauben ein Zeugnis erhalten haben, erlangten die Verheißung nicht. Sie erlangten Verheißungen, aber nicht die Verheißung. Was war die Verheißung? Ich würde sagen, es war der Messias. Nichts war jemals vollständig ohne den Messias. Alles drehte sich um ihn. Er ist die Antwort. Gott hat nicht viele Antworten, er hat eine Antwort, Jesus. Warum erlangten sie die Verheißung nicht, Vers 40, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen oder im Voraus gesehen hat? Die Grundbedeutung dieses Wortes lautet, etwas im Voraus sehen und deshalb auch bereitstellen, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Sehen wir uns die Kommentare hierzu kurz an, Studienhilfe Seite 8 unten. Alle oben aufgeführten Personen bekamen aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis von Gott, erlangten jedoch nicht die endgültige Verheißung. Vollendung war nur durch den Tod und die Auferstehung Jesu möglich. Es gibt im Grunde zwei Arten von Errettung, alttestamentliche Errettung und neutestamentliche Errettung. Alttestamentliche Errettung schaut mit Hilfe von Bildern, Typologien und Prophetien nach vorne, auf etwas, das noch nicht vollbracht ist. Sie sah nie klar, sie sah nur schemenhaft, dass da etwas ist. Sie hat einen gewissen Eindruck davon, konnte aber nicht sehen, was es tatsächlich sein wird. Neutestamentliche Errettung schaut zurück auf ein historisches Ereignis: Kreuzigung, Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu. Solange dies nicht geschehen war, wurden die Menschen nur aufgrund der Langmut und Geduld Gottes errettet, weil die endgültige Vorkehrung zur Vergebung der Sünden noch nicht getroffen worden war. Der Autor des Hebräerbriefs sagt an früherer Stelle, alle alttestamentlichen Opfer seien eine Erinnerung an die Sünden gewesen, die alljährlich wiederholt wurde. So bedeckten beispielsweise die Opfer des Sühnetags die Sünde nur für ein Jahr, bis am nächsten Sühnetag wieder das nächste Opfer gebracht werden musste. Doch als Jesus von den Toten auferstanden war, wurde den Menschen augenblicklich eine neue Art von Errettung, eine vollkommene Errettung, zur Verfügung gestellt. Doch sogar diese Errettung ist erst mit der Auferstehung des Leibes vollkommen. Obwohl wir auf das Ereignis, das vollkommene Errettung überhaupt möglich machte, zurückblicken, blicken wir immer noch nach vorne auf dessen Vollendung. Diese Vollendung steht uns jedes Mal vor Augen, wenn wir Abendmahl feiern, da wir beim Abendmahl des Todes Jesu gedenken, also zurückblicken, bis er kommt, also nach vorne blicken. Ich sage öfters, beim Abendmahl verblasst alles, was sekundär ist, zur Belanglosigkeit. Wir haben keine Vergangenheit außer dem Kreuz und keine Zukunft außer der Wiederkunft Jesu. Das ist ein Prinzip Gottes. Wir suchen immer etwas. In 1. Thessalonicher heißt es, das Volk Gottes wartet. Wir sind ein wartendes Volk. Was erfordert mehr Glauben, aktiv zu sein oder zu warten? Glaubt mir, warten erfordert mehr Glauben. Das ist eine Möglichkeit, wie wir unseren Glauben demonstrieren müssen. Wir müssen auf das Kommen des Herrn warten. Weiter in der Studienhilfe. Nicht ohne uns. Gott hat es absichtlich so eingerichtet, dass seine Diener voneinander abhängig sind. All diese großen Glaubenshelden des Alten Testaments konnten das, worauf sie nach vorne blickten, erst dann haben, als wir in unseren Teil eintraten. Ich denke, und das ist nur meine persönliche Meinung, die Gemeinde wird erst dann in ihr volles Erbe eintreten, wenn Israel in sein volles Erbe eingetreten ist. Deshalb sind wir abhängig von dem, was Gott sich gegenüber Israel zu tun verpflichtet hat. Dann noch der Abschluss der Studienhilfe zu diesem Kapitel. Beachte die Betonung innerhalb dieses Kapitels auf Erbe und Vollendung. Ihr erinnert euch? Die beiden gehen Hand in Hand. Es gibt noch ein anderes Grundkonzept, das Hand in Hand mit Erbe und Vollendung geht. Ruhe. In unserem Erbe finden wir Ruhe. Und darin kommen wir zur Vollendung. Der ganze Hebräerbrief ist, ich sagte es schon oft, nach vorne und nach oben ausgerichtet. Er ist kein Buch, das von Leuten handelt, die zurückschauen. Seine ganze Botschaft lautet, bleib nicht stehen, wo du bist. Geh weiter. Du bist noch nicht am Ziel. Du bist noch nicht vollkommen. Dein Erbe liegt vor dir und du wirst erst dann echte Ruhe finden, wenn du in dein Erbe eingegangen bist. Mit einem großen Seufzer der Erleichterung gehen wir nun weiter zu 12. Ich übersetze zunächst den ersten Vers und kommentiere ihn dann. Deshalb lasst nun auch uns, da wir auch eine so große Wolke von Zeugen um uns haben und nachdem wir jede Bürde oder alles Sperrige beiseite gelegt haben und auch die Sünde, die uns umstrickt, mit Ausharren oder Ausdauer das vor uns abgesteckte Rennen laufen. Das Wort bezeichnet eigentlich einen Wettkampf oder einen Konflikt, aber wir wissen, dass es ein Rennen ist, weil es hier Laufen heißt. Es vereint also die beiden Vorstellungen miteinander, was im Deutschen nicht so recht möglich ist. Es geht einerseits darum, ein Rennen zu laufen, andererseits darum, einen Kampf zu kämpfen oder einen Konflikt zu durchstehen. Man kann die beiden eigentlich schwer in einem Satz zusammenfassen. Nun zur Studienhilfe Seite 9. Wir haben hier also die 9. Lasst uns Bibelstelle. Lasst uns mit Ausdauer laufen. Diese Wiederholung der Aufforderung lasst uns ist ein sehr auffälliges Merkmal des Hebräerbriefs. Das ist unsere Reaktion auf die Herausforderung und Aufforderung weiterzugehen. Wie ich schon sagte, ist dies eine Entscheidung und zwar eine kollektive Entscheidung. An dieser Stelle muss der Leib an einem Strick ziehen. Denn entweder gehen wir gemeinsam weiter und vorwärts oder wir werden kaum Fortschritte machen. Die 9. Lasst uns Bibelstelle befindet sich also am Anfang von Kapitel 12. Lasst uns mit Ausdauer laufen. In Kapitel 12 werden wir auch noch die 10. Lasst uns Bibelstelle bekommen, nämlich lasst uns dankbar sein oder Gnade haben. Vers 1 ist gleichzeitig auch die 6. Bibelstelle mit einer praktischen Anwendung. Es sind insgesamt 7, 5 haben wir uns schon angesehen. Jetzt kommt die 6., die auch mit der Formulierung lasst uns eingeleitet wird. Die praktische Anwendung hier lautet: weitergehen, Disziplin ertragen, stark sein, dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Ich wiederhole diese Zusammenfassung: weitergehen, Disziplin ertragen, stark sein, dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Ich möchte den ersten Vers nun kommentieren, der uns sehr stark herausfordert. Wie so viele Kapitel im Neuen Testament beginnt auch dieser Vers mit einem Deshalb, auch wenn das ein wenig von der Übersetzung abhängt. Hier heißt es: deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, etc. Ich sagte es schon so oft und ich wiederhole mich noch einmal. Wenn du in der Bibel ein Deshalb findest, dann musst du dich fragen, weshalb da Deshalb steht, weil es stets den Zusammenhang zu etwas herstellt, das vorher gesagt wurde. Es ist somit die praktische Auswirkung oder Anwendung von etwas, das vorher gesagt wurde. Ich denke, dass Deshalb am Anfang des 12. Kapitels blickt zurück auf die ganze Liste der Glaubenserfolge, die in Kapitel 11 beschrieben wurden. Was tun wir angesichts der Berichte all dieser Glaubensleistungen? Die Antwort lautet: wir laufen mit Ausdauer das vor uns abgesteckte Rennen. Es wird jedoch auch noch ausdrücklich Bezug genommen auf diese Zeugen, wenn es hier heißt, da wir auch eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Und mit um uns ist hier über uns und um uns herum gemeint. So stelle ich mir das vor. In der Studienhilfe wird auch gesagt, dass der Begriff Zeugen zwei Bedeutungen hat. Erstens, jene, die die Siege des Glaubens bezeugen, sie sind Zeugen dessen, was der Glaube zu tun vermag. Zweitens, sie sind Zuschauer bei einem Wettlauf. Ihr dürft dabei nicht vergessen, dass es sowohl im antiken Rom als auch in Griechenland eine Menge sportlicher Wettbewerbe gab, die in großen Stadien mitten in großen Städten ausgetragen wurden, in denen tausende Menschen Platz fanden. Das Bild, das uns hier vor Augen gemalt wird, sieht so aus, dass wir den Lauf laufen, aber in den Rängen rund um uns herum sind die Zeugen, die uns zusehen und anspornen. Jedes Mal, wenn wir entmutigt werden, sehen wir hinauf und sehen dort Mose. Mose sagt: ich hab's geschafft. Du kannst es auch schaffen, du wirst es schaffen. Richte deinen Blick einfach unablässig auf das Unsichtbare. Schau nicht weg davon. Ich habe in der Studienhilfe junger Cricketspieler hingeschrieben. Das geht auf eine kleine Geschichte zurück, die ich vor kurzem in einem Buch gelesen habe, die mich sehr berührt hat. Ihr dürft nicht vergessen, dass mir Cricket sehr nahe steht. Mit Baseball kann ich nichts anfangen. Beide Spiele haben zwar Gemeinsamkeiten, es sind Sommerspiele und eher langsame Spiele, bei denen man mehr Zeit damit verbringt, herumzustehen und gewisse Dinge zu tun, als mit dem eigentlichen Spiel. Wie dem auch sei, ich wuchs mit Cricket auf. Meine Eltern sagten immer, sie erkannten, welche Jahreszeit es war, an dem, wie ich auf Steine reagierte. Wenn ich sie mit dem Fuß wegkickte, war es Winter. Wenn ich sie aufhob und damit kegelte, wussten sie, dass es Sommer war. In dieser Geschichte geht es um einen Mann, der ein sehr erfolgreicher und berühmter Cricketspieler war. Wer in Großbritannien vor dem Zweiten Weltkrieg ein erfolgreicher Cricketspieler war, war wirklich berühmt. Die Leute, die England beim Cricket vertraten, standen jeden Tag in der Zeitung. Habt ihr gewusst, dass es einen großen Cricketspieler gab, der später ein großer Missionar wurde? Es war C.T. Studd. Er spielte Cricket für Cambridge und für England und in den Augen der kleinen Jungs war das das Größte überhaupt. Dieser Cricketspieler, um den es hier geht, wurde später in seinem Leben völlig blind. Aber er hatte einen Sohn, der in seinen Fußstapfen folgte und auch ein sehr geschickter Cricketspieler wurde. Dann starb der Vater und nur einen oder zwei Tage später gab es ein Cricket-Match und alle Leute gingen davon aus, dass der Sohn wegen des Todes seines Vaters gar nicht spielen würde. Aber er tauchte auf und spielte besser als je zuvor. Seine Freunde fragten ihn, wie kommt es, dass du so kurz nach dem Tod deines Vaters so gut gespielt hast? Er erwiderte, das war das erste Mal, dass mich mein Vater überhaupt spielen sah. Ich denke, das fasst dieses Bild von den Zeugen sehr gut zusammen. Ich glaube wirklich, dass jene, die uns vorausgegangen sind, in gewisser Art und Weise mitbekommen, was geschieht. Wie das vor sich geht, kann ich euch nicht genau sagen. Ich kann es nicht, weil ich es nicht verstehe. Für mich ist es ausgesprochen ermutigend, wenn ich an all die Propheten denke. Da sitzen Jeremia, Hesekiel, Daniel und sie loben uns, sie klatschen und sie sind uns Vorbild. Um diesen Wettlauf erfolgreich bestreiten zu können, müssen wir zwei Dinge ablegen. Erstens, unnötige Bürden. Zweitens, Sünden, die uns umstricken. Wenn man nun an einen Wettläufer denkt, dann wären die Sünden, die uns umstricken, Dinge, die um seine Gliedmaßen geschlungen sind, insbesondere um seine Beine, die seine Bewegungsfreiheit einschränken. Damit kann er offensichtlich nicht sehr erfolgreich laufen. Die unnötigen Bürden wären Dinge, mit denen er seine Taschen vollgestopft hat, vielleicht sein Taschenmesser oder vielleicht hat er auch noch seinen Geldbeutel dabei oder wer weiß was sonst noch. Wenn wir uns wirklich erfahrene Läufer ansehen, wird uns klar, dass sie nur das absolute Minimum mit sich herumtragen. Sie tragen kein überflüssiges Gramm mit sich rum, weil es ihre Leistung einschränken würde. Der Autor des Hebräerbriefs sagt also, es geht nicht darum, Sünden aufzugeben allein. Wir müssen diese Sünden tatsächlich aufgeben. Sie umstricken uns, sie binden uns, sie halten uns zurück. Aber wir müssen außerdem auch noch alle Bürden und Lasten ablegen, die nichts bringen. Ich habe hier einige Beispiele. Ich möchte euch einige Beispiele nennen. Ein Bereich, auf den ich ganz besonders achte, ist mein Denken. Ich belaste mein Denken nicht mit Unnötigem. Ich lasse es nicht zu, dass andere Leute ihr Gerümpel in meinem Dachboden ablagern. Ich sage das nicht als Beispiel, aber ich wäre nicht in der Lage, mir eine Fernsehsendung anzusehen und dann aufzustehen und zu predigen. Dazu wäre ich nicht in der Lage, da ich nämlich so selten fernsehe, dass es sich ganz gewaltig auf mich auswirkt. Ich kann danach nicht mal schlafen. Ich bin da ganz anders als ihr und ich sage auch nicht, ihr solltet sein wie ich, aber das ist in meinem Leben eine der Bedingungen dafür, ein erfolgreicher Lehrer zu sein. Ich muss meine Gedanken frei haben und darf mir keine unnötigen Lasten und Bürden auferlegen. Oder was ist mit Geschwätzigkeit? Das ist zwar nicht unbedingt eine Sünde, aber es kann dein geistliches Leben komplett abtöten. Manche Leute telefonieren den ganzen Tag. Nebenbei bemerkt, hasse ich das Telefon. Und deshalb bin ich auch nicht versucht, sowas zu tun. Ich sage ganz sicher nicht, dass alle anderen Menschen wie ich sein sollen. Wenn du mich jemals ans Telefon bekommst, ist das schon ein Wunder, weil ich nämlich ein System habe, das mich vor Telefonanrufen schützt. Ich sage nicht, dass alle Leute so sein müssen, weil viele Menschen das gar nicht tun könnten. Aber ich frage mich, was du alles finden würdest, wenn du dich hinsetzen und drüber nachdenken würdest, ob du etwas in deinen Taschen mit dir rumträgst, obwohl du doch ein Rennen laufen sollst. Das sind nicht immer notwendigerweise Sünden, sondern vielleicht nur Dinge, die es einfach verhindern, dass du beim Laufen dein Bestes gibst. Denjenigen von euch, die das betrifft, möchte ich raten, sich einige Zeit mit dem Herrn zu nehmen und ihn zu fragen, ob ihr etwas mit euch in euren Taschen herumtragt, das euch davon abhält, so zu laufen, wie ihr laufen solltet. Sehen wir uns zwei Bibelstellen an, die das Leben eines Christen ebenfalls als Wettlauf beschreiben. Das sind sehr bekannte Beispiele. 1. Korinther 9, 24. Der gute Paulus, hört nur, wie er beginnt. Wisst ihr nicht. Ihr könnt davon ausgehen, dass die meisten Menschen das, was er im Folgenden sagt, tatsächlich nicht wissen. Zumindest verhalten sie sich so, als wüssten sie es nicht. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Es gibt recht konkrete Bedingungen und Voraussetzungen, um ein Rennen zu gewinnen. Entweder erfüllen wir sie oder nicht. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem oder übt Selbstkontrolle in allem. Wie sehr das doch für die modernen Athleten gilt. Diese Selbstkontrolle bezieht sich auf jeden Lebensbereich, auch auf Bereiche wie Unterhaltung oder was man liest. Ein kompetenter Sportler muss mit der richtigen mentalen Einstellung in den Wettkampf gehen. Ja, einige sagen sogar, das sei noch wichtiger als das körperliche Training. Ich führe hier immer das Beispiel von einer Balletttänzerin an, weil es mir vertraut ist. Wenn du eine gute Balletttänzerin sein möchtest, achtest du auf das, was du isst, mit wem du beisammen bist, was du liest. Du pflegst bestimmte Weltanschauungen, schließt ganz bestimmte Freundschaften und vermeidest bestimmte körperliche Übungen, zum Beispiel Schwimmen, weil dabei die falschen Muskeln trainiert werden. Am Schwimmen ist natürlich nichts auszusetzen, aber es passt einfach nicht zu der Laufbahn, die du eingeschlagen hast. Ich kenne Balletttänzerinnen, die ihren Tanz viel engagierter betreiben, als die meisten Christen ihren Glauben. Sie fangen damit an, wenn sie 4 oder 5 Jahre alt sind, spätestens. Und ab dann führen sie 30 Jahre lang ein Leben strengster Selbstdisziplin. Der Erfolg der Christen kommt auch nicht anders. Die Bedingungen sind einfach. Paulus sagt weiter, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Hiermit ist der Lorbeerkranz gemeint, der damals den Olympiasiegern auf das Haupt gesetzt wurde. Die Lorbeeren verwelkten natürlich nach 1 oder 2 Tagen. Paulus sagt, wir laufen, um einen Kranz zu empfangen, der niemals verwelkt. Und dann fährt er fort, das ist nun die Anwendung, ich laufe nun so nicht wie jemand ohne Ziel. Wenn man läuft, kann man es sich keinesfalls leisten, sich zu oft umzudrehen und nach hinten zu sehen. Das ist fatal. Und wie viele Christen gibt es, die nicht ihr Bestes geben, weil sie sich immer und immer wieder umdrehen und auf etwas schauen, das hinter ihnen liegt. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ich weiß, worauf ich ziele, will er sagen. Als ich persönlich gegen die Mächte der Finsternis vorging, war ich jahrelang wie ein Boxer mit verbundenen Augen, der irgendwie einfach nur mit seinen Fäusten um sich schlug, in der Hoffnung, den Gegner irgendwie zu treffen. Was mir nur sehr selten gelang. Dann öffnete Gott mir die Augen für die unsichtbare geistliche Welt. Heute weiß ich recht genau, worauf ich ziele, und in der Regel gelingt es mir auch, einen Treffer zu landen. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Hierzu ein Kommentar: Der Körper ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Meister. Ihr müsst euch entscheiden, wer der Meister ist und wer der Diener ist. Ein ähnliches Bild finden wir in Philipper 3, doch hier spricht Paulus in der Gegenwartsform von sich selbst. Vers 13. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergesse was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Seht ihr? Wieder diese Ausrichtung nach vorne und nach oben. Ist euch aufgefallen, wie sehr er betont, dass er nicht zurückschaut, sondern vergisst, was hinter ihm liegt? Wieder zurück zur Studienhilfe. Unser Wettlauf ist ein Marathon, kein Sprint. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist Ausharren bzw. Durchhaltevermögen. Sehen wir uns die hier zitierte Verweisstelle an, Römer 5, 3-4. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Ist das auch bei dir so? Preis dem Herrn, ich leide Trübsal. Sagst du das? Warum rühmte er sich der Trübsal? Weil er wusste, was diese bewirkt. Da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Wisst ihr, wie man Ausharren lernt? Durch Ausharren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir unterhielten uns mit befreundeten Christen darüber, was wir diesen Sommer mit unserem Haus durchmachten, als eine Innenwand eingerissen werden und neu hochgezogen werden musste und das ganze Haus 2 Monate lang ein einziges Durcheinander war und überall Krach und Staub, und sie fragten uns, was habt ihr daraus gelernt? Ich überlegte kurz und sagte dann, Geduld. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, Geduld zu lernen. Du musst einen Prozess durchmachen. Weiter in Römer 5,4. Das Ausharren bringt einen bewährten Charakter hervor. Das ist die beste Übersetzung. Es gibt auch noch andere Varianten. Es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die glauben, und Leuten, die bewiesen haben, dass sie glauben. Es ist leicht zu sagen, ich glaube an Heilung, bis du krank wirst. Dann wirst du erkennen, ob du wirklich an Heilung glaubst. Weiter im Text. Und ein bewährter Charakter, Hoffnung. Leute, die die Prüfung bestanden haben und siegreich durchgegangen sind, sind optimistische Leute. Vergesst das nicht. Nun, ich glaube, wir könnten uns noch einen Vers ansehen. Hebräer 12,2. Dieser Vers beschreibt, wie wir uns im Wettlauf zu verhalten haben. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich niedergesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Diese Worte bergen den Schlüssel zum Erfolg, unseren Blick von uns abwenden und auf Jesus richten. Ich habe in der Studienhilfe die Verweisstelle vermerkt, Hebräer 11,27, Mose hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Blättern wir um in der Studienhilfe. Jesus ist unser Beispiel. Das Kreuz ist der Weg zum Thron. Und Jesus ist unsere Inspiration. Er ist genauso fähig, unseren Glauben zu vollenden, wie er fähig war, ihn ins Leben zu rufen. Lest doch bitte für euch selbst die angegebenen Verweisstellen durch. Epheser 2,4-6, dort heißt es, wir sind mit ihm gestorben und wurden mit ihm lebendig gemacht, auferweckt und auf den Thron gesetzt. Denkt daran, das Kreuz ist der Weg zum Thron, kein anderer Weg führt zum Thron. Und dann noch 2. Timotheus 2,11-12, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. In der anderen Verweisstelle, Offenbarung 22,13, sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Es geht hier insbesondere darum, dass alles mit ihm anfängt und alles in ihm vollendet und vervollkommnet wird. Das gilt für unser Leben als Christ. Es beginnt mit ihm und endet mit ihm. Wir sind erfolgreich, solange wir unseren Blick von uns abwenden und auf Jesus richten. Damit beenden wir diese Lehreinheit.